Richter Schmidt, der Weltweise, der sehr bremische, der seit mehr als einem Säkulum lebendige und in der bremischen Anekdote unsterbliche, wandelte einmal durch die damals noch stillen Straßen zum Gerichtsgebäude, als ihm eine Schar jener schlicht behosten Männer auffiel, die mit Ernst und Sachkenntnis die seit der Erschaffung Bremens unerlässliche, mit der gleichen Pünktlichkeit wie die Stinte, Lachse und Aale alljährlich wiederkehrende lenzliche Straßenbuddelei veranstalteten. »Was macht ihr da?« fragte Richter Schmidt. Der Vorarbeiter nahm Haltung an. »Herr Richter«, sagte er, »wir machen einen Kanal.« Am Mittag, als Richter Schmidt nach seiner salomonischen Arbeit heimwärts ging, fand er die schlicht behosten Männer damit beschäftigt, das verursachte große Loch wieder zuzuwerfen. »Was macht ihr denn nu?« fragte er. »Ich denke, ihr macht den Kanal.« Der Vorarbeiter nahm Haltung an. »Herr Richter«, sagte er, »da war all einer.« »Sind Sie«, fragte Richter Schmidt, »pflichtgemäß ein Prozesszeugen, mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert?« »Wie kann ich das denn wohl wissen?« fragte der Zeuge dagegen. »Mich haben zu Tscha doch Anne Weser gefunden.« Die Witwe Dortchen Moormann, wohnhaft im Kakel-Timpengang, erheischte die gerichtliche Bestrafung des Maurermeisters Jan Debken wegen tätlicher Beleidigung. Richter Schmidt, über viele, viele Jahrzehnte hinweg berühmt und lebendig als Verwalter und Handhaber einer ebenso bremisch weltklugen wie zupackend handfesten Rechtspflege, bemühte sich um die Klarstellung des Tatbestandes. Es ergab sich, dass Jan Debken bei der Durchführung fachlicher Arbeiten, die der notwendigen baulichen Stützung des Moormannschen Hauses galten, seiner Bewunderung für die verschwenderisch ausgebreiteten Reize Dortchen Moormanns auf eine umweglose Art Ausdruck verliehen hatte. Sodann war er zur Vorbringung klarer und gemeinverständlicher Anträge übergegangen. »Das kann ich ja so schlimm nicht finden, Moormannsche«, sagte Richter Schmidt. »Das Feine, das hat so ein Mauermann nicht. Und schließlich ist er tja nicht mit zugange gekommen.« »Es war aber noch nicht eins, Herr Richter«, sagte Dortchen Moormann leicht verschämt. »Er hat mir auch in die Mysterien gekniffen.« »Mysterien?« fragte Richter Schmidt erstaunt. »Was ist denn das?« »Nee, Herr Richter«, versetzte die Witwe und errötete über ihre ganze gewaltige Fläche. »Das ist was so Scharnierliches, da will ich schon lieber gleich tot umfallen, als dass ich das sagen tu.« Da alle Versuche zur Aufhellung des Tatbestandes fehlschlugen, vertagte Richter Schmidt die Verhandlung und begab sich zur Hebamme Meier, wohnhaft hinter dem Schütting, um die Hilfe dieser als Sachverständige in heiklen Prozessfragen bewährten Frau den Sitz des bei Dortchen Moormann tätlich beleidigten weiblichen Körperteils zu ermitteln. Die Hebamme Meier stand am Waschtuppen. Und es kam ein gemütliches und aufgeschlossenes Gespräch zustande. Plötzlich aber fragte Richter Schmidt: »No, Meiersch, schall ich er mal in die Mysterien kniepen?« Die Hebamme Meier lief blau an. Die gerade behandelte Nachtjacke klatschte in die aufspritzende Seifenlauge. »Dascha, Herr Richter, Sie sind ja Dascha ein Schwein!« kreischte die Sachverständige, und Richter Schmidt sah sich durch einen kräftigen Griff seifenglitschiger Fäuste vor die Tür befördert, die schrill bimmelnd hinter ihm zuschlug. Der Fall ging als unaufgeklärtes Geheimnis in die bremische Kriminalgeschichte ein. Aus lauter Eulenspiegeln bestand die heitere und liederliche Zunft der Zigarrenmacher, die einst in Hemelingen bei Bremen ansässig waren und sämtlich Meier hießen, so daß der Arm der Gerechtigkeit bei ihren Streichen nie den Richtigen erwischen konnte. Richter Smith, der bremische Salomo des 19. Jahrhunderts, pflegte daher jeden von ihnen, der in irgendwelcher Eigenschaft vor Gericht erschien, vor jeder weiteren Verhandlung mit dem Verdikt »Dreh Dorge« zu begrüßen. Verdient hatte der Delinquent es immer. Drei Zigarrenmacher als Deputation, feierlich mit gepumpten Bratenröcken und struppigen Angströhren angetan, erschienen vor dem für Kunstangelegenheiten zuständigen Senator. »Herr Senoter«, sagte der Sprecher, »weil das wir tja so schön singen können, ob Sie wohl so freundlich wären und uns erlauben täten, dass wir ein Wohltätigkeitskonzert für die Abgebrannten geben.« »Lobenswert«, sagte der Senator. »Sehr lobenswert. Aber wer sind denn die Abgebrannten?« »Herr Senator«, sagte der Sprecher treuherzig und glaubwürdig, »die Abgebrannten, das sind wir.« Fietje Stumpe, vor Zeiten ein schwarzes oder doch zumindest sehr dunkles Schaf in der Herde der Stefani-Gemeinde und ein der Ansässigkeit in Bremen ganz unwürdiger Außenseiter, wurde eines Tages beim Versuch einer unrechtmäßigen Besitzveränderung erwischt und eine dem Anlass entsprechende Zahl von Tagen dem Wirken in der Öffentlichkeit entzogen. Dieser Vorgang wiederholte sich im nächsten Jahre mit angemessener Vermehrung der nicht öffentlichen Sühnetage. Fietje Stumpe blieb hart und zäh. Als er aber wieder ein Jahr später wieder bei dem Versuch ertappt wurde, knallte er mit der Faust auf den Tisch und sagte zornig: »Das schau rein des Teufels! Ich soll's ja wohl nicht, Fietje Stumpe wurde beschuldigt, sich, wie es in den Polizeiberichten so schön heißt, mittels Einbruchs in ein Fischgeschäft an Geld und Ware bereichert zu haben. Fietchen leugnete ehern. »Leugnen Sie doch nicht«, sagte der Richter ärgerlich. »Natürlich sind Sie's gewesen. Ihr Rock riecht ja sogar jetzt noch nach Fisch.« »Herr Richter«, versetzte Fietchen, »das beweist ja nun gar nichts. Den Rock, den habe ich da schon gar nicht angehabt.« Es ist uns bereits aus früheren Enthüllungen bekannt, dass Fietje Stumpe seinen Wohnbezirk der St. Stefani-Gemeinde durch seine völlige Unempfindlichkeit gegenüber dem Eigentumsbegriff Schande machte. Als er wieder einmal heiter und offensichtlich unbelehrbar wegen einer ungebilligten und ohne Erstattung des Gegenwertes vorgenommenen Besitzverschiebung vor Gericht erscheinen musste, riss dem Richter hörbar die Geduld. »Menschenskind«, donnerte er, »können Sie denn nicht leben, ohne zu stehlen?« »Ach doch, Herr Richter«, versetzte Fietchen Stumpe mit gewinnendem Lächeln, »da, ich könnt das am Ende wohl, aber nicht so, wie ich gerne möchte.« Da Frau Aline Tietjen sich von ihrem Gatten scheiden lassen wollte und er von Aline, gab es einen darauf abzielenden Prozess. Die gegenseitig unüberwindliche Abneigung kam in den Schriftsätzen der Rechtsvertreter unbezweifelbar zum Ausdruck. Aber wirtschaftliche Forderungen und Gegenvorschläge zogen das Verfahren in die Länge und schließlich stellte sich im Termin heraus, dass die Sache durch das inzwischen erfolgte Eintreffen, Gottlob gesunder, Zwillinge nicht gerade vereinfacht worden war. Der Richter putzte verlegen seinen Klemmer. »Frau Tietjen«, sagte er, »Sie werden doch zugeben, an die Sache mit der Abneigung. Ich meine, wenn man so ein freudiges Ereignis und dann gleich Zwillinge, nicht wahr?« »Herr Richter«, sagte Aline Tietjen leidenschaftlich, »das war man bloß aus schier Wut.« Der Richter, der im Beleidigungsprozess Seekamp gegen Schnakenberg den Vorsitz führte, hatte den Tatbestand rasch geklärt. Schnakenberg hatte Seekamp vor aufmerksam lauschenden Zuhörern einen dusseligen Hund genannt und die Befürchtung ausgesprochen, ihn würden, wenn er durchs Dorf ginge, unter dem Eindruck seiner Dummheit die Schweine beißen. Nun wollte Seekamps Anwalt Blut sehen. Der Richter sah Schnakenberg an, der mannhaft das Ende erwartete. Er sah Seekamp an, der den Blick ohne den Versuch geistiger Anstrengung erwiderte. Und er spürte das Verlangen, Schnakenberg durch die Ermöglichung mildernder Umstände vor der ganzen Schwere gesetzlicher Ahndung zu bewahren. »Herr Seekamp«, sagte er, »meinen Sie nicht, dass der Angeklagte seine beleidigenden Äußerungen unüberlegt? Ich meine in einer zornigen Aufwallung, ich will sagen, in augenblicklicher Erregung getan hat?« »Nee, Herr Richter«, sagte Seekamp, »das hat er nicht. Er sah mir erst ziemlich lange an, und dann sagte er's.« Als der Küper Hinrich Appel und der Gelbgießer Carsten Carstens vor der Wirtschaft von Kohlmeier eine Meinungsabweichung mit Fäusten und Gerätschaften klargemacht und einander dabei etlichen Sachschaden zugefügt hatten, nahm der Richter es mit der Klärung der Schuldfrage sehr genau. Es ergab sich, dass der Zimmermann Jan Rüßkamp der einzige zuverlässige Zeuge war, und der Richter quetschte ihn aus, bis von Jan kaum noch etwas übrig war. »Wie weit«, fragte der Richter schließlich, »standen Sie von den beiden entfernt, als Sie sich prügelten?« 4 Meter und 27,5 Zentimeter«, war die prompte Antwort. »Wie können Sie das denn so genau nur wissen?«, fragte der Richter und staunte. »Das habe ich mit dem Zollstock ausgemessen«, versetzte Jan Rüßkamp. »Ich habe mich das schon gleich gedacht, dass mir da so'n alten Quarkbüdel nach Fragen täte.« Ein alter bremischer Anwalt, der als überragender Fachmann für knifflige Erbschaftsstreitigkeiten galt, hatte in seiner Kanzlei einen Referendar, um ihn, dem ihm befreundeten Vater des jungen Herrn zuliebe, liebevoll und umsichtig auf die künftige Anwaltpraxis vorzubereiten. Der Referendar betätigte sich freilich einstweilen vorwiegend als dankbarer und sozusagen genießerischer Zuschauer. Eines Tages übergab der alte Herr seinem Famulus eine dicke Akte, die einen besonders schwierigen Erbschaftsprozess umschloss, und sagte: »Arbeiten Sie das mal durch und schreiben Sie mir auf ein besonderes Blatt Ihre Ansicht über den Fall.« Am anderen Morgen fand der alte Anwalt die Akte säuberlich gebündelt wieder auf seinem Schreibtisch. Das gewünschte Blatt lag oben auf und enthielt in der romantisch verschnörkelten Handschrift des Referendars die zusammenfassende Anmerkung: »Soll mich mal verlangen, was daraus wird.« Als der starke Gerd, der gewaltigste, der an den Schiffsliegeplätzen der Schlachte wirkenden Maßkopfträger wegen nächtlicher Ausschreitungen vor dem Richterstand, ergab sich ein schon als Kraftleistung erstaunliches Schuldkonto. »Sie haben«, sagte der Richter, »in der Gastwirtschaft von Dormann einen Schanktisch umgekippt, 7 Stühle und 3 Eichentische zertrümmert, einen Zapfhahn verbogen, 27 Gläser zerschlagen, eine Tür aus den Angeln gehoben und durch die Spiegelscheibe geworfen, den Wirt Dormann und 4 Gäste verprügelt und auf die Straße geschleudert und den Nachtwächter Lahmeier mittels eines nach ihm geworfenen Bierfasses beträchtlich verletzt. Wie ist denn das bloß möglich?« »Das weiß ich ja eigentlich auch nicht, Herr Richter«, versetzte der starke Gerd und blickte schuldbewusst auf seine in Bremen schon mythisch gewordenen Hände. »Ab und zu habe ich denn schon wohl auch meine schwache Stunde.«